Herzlich willkommen zum Podcast Fenster zum Leben mit Harald von Kompassgewehr. Mein Thema heute: Lieblosigkeit, wie sie entsteht und wie du ihr entkommen kannst. Weil das Thema sehr umfangreich ist, gibt es einen extra zweiten Teil. Ein Beispiel: In der Berufsschule fällt ganz plötzlich der Fachlehrer für die Tischlerklasse aus. Als Tischlermeister, meinem ursprünglichen Beruf, wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, die Klasse für 1 bis 2 Jahre samstags neben meinem Beruf zu übernehmen, bis das ein Hauptamtlicher gefunden sei. Begeistert sagte ich zu. Sowas hat mich schon immer interessiert. Im praktischen Unterricht vermittelte ich den Schülern die handwerklichen Fähigkeiten, indem sie zum Beispiel einen Hocker, eine Schmuckkiste oder ähnliche brauchbare Gegenstände anfertigten, die sie dann als ihr eigenes Werk mit nach Hause nehmen durften. Nebenan, in der Schlosserklasse, konnte ich sehen, wie sich die Schüler Blasen an den Händen feilten, genau schon wie vor 30 Jahren, nur um einen exakt rechtwinkligen Kubus herzustellen, der am Ende der Übung mit mehr oder weniger positiven Bemerkungen des Lehrmeisters einfach in die Abfalltonne geworfen wurde. Die fehlende Begeisterung der Metallklasse, etwas mühsam zu erarbeiten, was dann in die Tonne geworfen wurde, war ihren Gesichtern anzusehen. Ich empfand den Umgang des Lehrmeisters mit seinen Schülern als lieblos. Beschwerden seitens der Schüler prallten an der 30-jährigen Erfahrung des Berufsschullehrers ab, mit den Antworten, die wir auch schon oft gehört haben: So habe ich es auch lernen müssen. Und warum soll es euch anders gehen? So aber wollte ich meinen Schülern nicht Interesse an dem Beruf vermitteln, der mir Freude machte. Und die gute Atmosphäre in meiner Klasse gab mir recht. Nun kam mein Fehler. Ich beschloss, ungefragt, den Schülern der Metallklasse zu helfen, da ich wusste, wie auch ihre Aufgaben interessanter zu gestalten sind, um Begeisterung und Freude bei der Lehraufgabe zu ermöglichen. In den Pausen versuchte ich also den Schlossermeister, der immerhin schon seit 30 Jahren dort arbeitete, von meinen Ideen zu überzeugen. Der wiederum empfand das als unzulässige Einmischung. Kurzerhand beschwerte er sich beim Schuldirektor, vor dem ich mich dann rechtfertigen musste. Unter 4 Augen gab mir der Schuldirektor zwar recht, dennoch bestand er darauf, dass ich mich aus anderen Klassen raushalten müsse, Klammer auf, um des lieben Friedens willen, Klammer zu. Was erklärt das jetzt zum Thema Lieblosigkeit? Lieblos ist mein Verhalten, wenn ich mein Gegenüber zum Objekt meiner Vorstellungen, Überzeugungen und den daraus abzuleitenden Maßnahmen und Handlungen mache, die ich ihm überstülpen kann, falls ich die Macht dazu besitze, ihn dazu zu zwingen, das zu tun, was ich von ihm will. Die Subjekthaftigkeit oder anders ausgedrückt, die Würde des anderen interessiert mich dabei nicht. Wenn ich so handle, bin ich lieblos. Meine mögliche Erklärung, das haben wir hier schon immer so gemacht, rechtfertigt mich, wenn ich menschlich sein will, nicht. Kann aber in einem anderen System dennoch zum Erfolg führen, wenn ich in einer übergeordneten Position mich gegen den anderen durchsetze. Was wird dann geschehen? Wenn er sich nicht dagegen wehren kann, dann geht er in die Anpassung. Und dann macht er das, was ich sage. So wie die Schüler der Metallklasse. So erzwungene Maßnahmen berühren jedoch nur das Verhalten, niemals aber seine inneren, handlungsleitende Haltung. Deshalb wirkt diese Methode nur durch Machtausübung oder mit Belohnung oder Strafe. Sobald die Belohnung wegfällt oder die Bestrafung wirkungslos bleibt, fällt der Mensch automatisch zurück in seine alten Muster. Das hierarchische System, in dem wir alle aufgewachsen sind, auch ich, nimmt keine Rücksicht auf die Subjekthaftigkeit und Würde des Einzelnen. Das interessiert sich nicht für deine Bedürfnisse. Hier bestand die Lieblosigkeit des Lehrmeisters seinen Schülern gegenüber. Nun zu meinem Anteil dieses lieblosen Verhaltens. in diesem Beispiel, denn ich griff den Schlossermeister ungefragt an. Und indem ich seine jahrelange Praxis nicht kritisierte und als Besserwisser ihm meinte, sagen zu dürfen, wie er es, Klammer auf, richtig, Klammer zu, machen könne, bedeutet, ich behandle ihn dazu noch ungefragt, ebenfalls als Objekt meiner Interessen, Absichten und Ziele. In der Erwartung dann noch, dass er begeistert den Ideen von mir sicher Folgen leisten würde. Ja, aber mal ehrlich, wenn ich heute zurückschaue, wie krass ist das denn? Das konnte, wie ich heute verstehen kann, niemals zu einem guten Ergebnis führen. Hier spielte, trotz meiner guten Absicht, Klammer auf, ich hab's doch für meine Schüler nur gut gemeint, Klammer zu, mein Stolz, gepaart mit Überheblichkeit, es doch besser zu wissen, zur lieblosen Behandlung des Metalllehrmeisters. Dieses Beispiel stelle ich deshalb an den Anfang, weil ich mir sicher bin, dass du Ähnliches unvermeidbar auch so erlebst, vielleicht auch so schon gehandelt hast. Es geht mir in diesen beiden Folgen darum, das, was ich leider erst sehr spät verstanden habe, mit dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, teilen möchte. Ich lade dich ein, am Ende der zweiten Folge meine Erfahrungen, die ich dort geschildert habe, selbst auszuprobieren. Erzählen kann ich ja viel, aber wenn es nicht wirkt, deswegen überprüft alles und behaltet das Beste. Wie erlebst zum Beispiel du Begegnungen im Alltag? Spürst du noch, wenn andere lieblos zu dir oder du selber in Begegnungen mit anderen lieblos bist? Oder ist Liebloses zu erleben für dich normal? Erreichen Gefühl und die Frage, ob das so sein muss, noch dein Herz? Aber es ist gut, dass du lebst, denn deine Chancen nutzt, in dir, so du möchtest, etwas zu ändern, weil du etwas verstanden hast. In deinem Herzen kann so etwas Neues geschehen. Du kannst den trübsinnigen Nebel des Üblichen mit einem Sonnenstrahl aus deinem Herzen, damit andere in deinem Umfeld überraschen. Und so schenkst du dir und ihnen neue Erfahrungen. Hier die wissenschaftliche Erklärung deiner Möglichkeiten, die uns oft gar nicht bewusst sind. George Braden vom Institut HeartMath, auf Deutsch Herzintelligenz, erklärt, wie alleine unsere Energiefelder funktionieren. Ein Mensch, so sagt er, besteht aus ca. 50 Billionen Zellen. Eine Menge Zeug. Jede Zelle hat in sich ein kleines Kraftwerk. Dieses Kraftwerk erzeugt elektromagnetische Energie und strahlt sie auch aus. In Summe, um ein gleiches elektromagnetisches Energiefeld künstlich zu erzeugen, wie wir Menschen das in uns haben, und wenn man das in Form von 12 Volt Autobatterien darstellen möchte, braucht es immerhin 3 Milliarden 12 Volt Batterien. Eine Menge. Hast du das gewusst? Aber es kommt noch besser. Deine vom Herzen ausstrahlende Energie ist bis zu einem Abstand von 3 Metern, ohne dass du an ein Messgerät mit Kabel angeschlossen bist, messbar. Das bedeutet, du fütterst und transportierst mit deiner elektromagnetischen Ausstrahlung und das sind deine Emotionen, dein Umfeld. Was sind das doch für grandiose Möglichkeiten? Das heißt, dein Energiefeld deines Gehirns hingegen, im Gegensatz zum Herzen, ist nur bis zu 3 cm Entfernung von deiner Schädelaußenfläche messbar. Im Wirkungsvergleich zwischen Kopf und Herz schafft dein Gehirn nur 1% an Energie wie das Herzenergiefeld. Warum diese Information, möchte ich erklären. Sie hilft dir vielleicht, Folgendes besser zu verstehen. In einer Begegnung erhältst du über dieses Feld erste Informationen deines Gegenübers. Stellst entweder Sympathie fest oder, ich kann ihn nicht eindeutig lesen, weil Gesicht und Körpersprache widersprüchliche Gefühle in dir auslösen. Und wenn dein emotionales System intakt ist, wird es dir zur Vorsicht raten. Und du hast den Gedanken, na, erstmal abwarten und sehen, wie sich das entwickelt, ob du hier schon Vertrauen investieren kannst, ohne Schaden zu erleiden, oder ob du mehr Information und mehr Sicherheit brauchst. Lisa, die sich selbst als sehr vertrauensselig bezeichnet, erklärt ihre Einstellung zum Vertrauen mit den Worten: Mein Misstrauen muss man sich hart erarbeiten. Meine Frage, ob sie mit ihrem offenen System Vorteile oder eher Schaden und Enttäuschung erlebt hat, beantwortet sie mit: Überwiegend Schaden und das nicht wenig. Während sie spricht, wirkt sie unsicher, nachdenklich. Ihre Körperhaltung zeigt, dass sie sich auf einmal plötzlich an manches Ereignis erinnert. Sie schweigt für längere Zeit. Danach spricht sie zögernd von ihren Erfahrungen und Erlebnissen, weil sie sich auch im Rückblick wünscht, einen inneren Kompass gehabt zu haben, der sie hätte warnen können. Lisa erkennt und versteht, dass ihr Schutzsystem, ausgelöst durch ihre traumatischen Erfahrungen, gestört ist. In der prozesshaften Aufarbeitung dieser schrecklichen Erfahrungen in Form von Traumatherapie setzt sich die Wirksamkeit ihres Schutzsystems von selbst wieder in Gang. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Und Lisas Haltung ändert sich. Sie spürt, dass sie sich jetzt um sich selbst kümmern kann. Und wie gut es das tut. Auch die Signale, die ihr Körper ihr selbst sendet, jetzt wieder wahrnehmen und sie auch deuten zu können. Sie weiß, sich auf einmal zu schützen. Und sie setzt gesunde Grenzen. Das ist sicherlich nicht in ihrem Umfeld immer erwünscht, weil man kannte sie anders. Aber sie erspart sich so eine Menge Fehleinschätzungen, Enttäuschungen und vor allem auch Verletzungen. Lisa erlebt also so an sich und in sich, dass sie ihrer Wahrnehmung, ihrem Körper wieder vertrauen kann. Sie nimmt sich jetzt selbst ernst und sie erkennt ihre Eigenverantwortung und vor allem lernt sie ihre neuen Gestaltungsmöglichkeiten wertzuschätzen. Sie kann sich selbst wirksam auf Fremdbeeinflussung lösen, macht neue Erfahrungen, wie sich ihre Freiheit anfühlt und sie freut sich, dass sie jetzt viel mehr Kompetenzen hat wie früher. Und das Wichtige ist, sie geht neuerdings liebevoll mit sich selbst um. Halleluja! Das wünsche ich nicht nur dir, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin. Es ist mein Herzenswunsch für alle Menschen, weil wir alle haben 9 Monate vor unserer Geburt gelernt, wie es sich anfühlt, verbunden und hoffentlich auch gewollt zu sein, sich ohne Fremdeinwirkung entfalten zu können, bis dass wir im Laufe dessen, was man Erziehung nennt, merkt, dass dies in der Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, nicht immer erwünscht ist. Um dennoch dazu zu gehören, probieren wir als Lösung: Doppelpunkt, Anpassung an die anderen, die hier das Sagen haben. Wir verhalten uns nach dem, was hier gewünscht wird. Und wir werden perfekt darin, uns nach dem System auszurichten, in dem wir leben. Auf diesem Weg lernen wir dann, lieblos mit uns selbst umzugehen. Das bedeutet in diesem Fall, lieblos mit sich selbst zu werden. Und anschließend so zu denken, bedeutet wiederum, Kopf und Herz trennen sich. Sie spalten sich voneinander ab, weil wir uns nicht mehr um das kümmern, was uns wichtig ist und was uns auch gut tut. Und zu verstehen, was das mit unserem Gehirn macht, erklärt Professor Gerald Hüther, Deutschlands Hirnforscher, Nummer 1, wenn du längere Zeit lieblos mit dir selber umgehst, legt sich ein hemmendes Netz von neuronalen Verschaltungen im Gehirn über den Bereich, von dem du vorher noch deine Bedürfnisse und auch deine Gestaltungslust und Freude abrufen konntest. Bildlich gesprochen, du hast den Schlüssel zu dem Raum verloren, wo du alles, was für dich an Kreativität, unbeschwertes, bedingungsloses Sein können, Lebensfreude und Gestaltungsfähigkeit, das Bewusstsein, auch vor allem deine eigene Bedeutsamkeit, jederzeit nutzbar aufbewahrst. Manchmal kommen wir uns dabei selbst abhanden. Wo die Lieblosigkeit beginnt, erklärt folgende Studie aus USA. Ich fand sie erschreckend. Im soziologischen Experiment mit 3-jährigen Kindern wurden alle mit Tonbandaufnahmegeräten ausgestattet, die während der gesamten Zeit, in der sie sich außer im Schlaf befanden, 14 Tage lang alles aufgenommen wurde. Und die Auswertung dieser Tonbände befasste sich ausschließlich auf alle hörbare Botschaften, denen diese 3 Jahre alten Kinder 2 Wochen lang ausgesetzt waren. Ergebnis? Jetzt haltet euch fest. 85% aller hörbaren Botschaften bestanden aus Verboten. Das Signal dieser Botschaften ist nonverbal und Kinder verstehen vor allem nonverbale Botschaften. Das weiß die Gehirnwissenschaft heute auch. Und diese 3-jährigen Kinder spürten in diesen Botschaften der Verbote: Du bist nicht gut genug. Du musst dich ändern, weil du genügst unseren Anforderungen nicht. Wenn ich jetzt an meine Botschaften denke, die ich als Vater an unsere Kinder gerichtet habe, ist dies für mich schmerzhaft bis erschreckend. Ich muss mir eingestehen, die gleichen Lieblosigkeiten geäußert zu haben, in denen ich selbst als Kind, als Jugendlicher und manchmal auch als Erwachsener noch gelitten hatte. Es schien normal zu sein. Heute wird mir klar, warum ich nach ca. 2 Versuchen unbewusst vermieden habe, Spielkameraden mit nach Hause zu bringen. Die jetzt nachfolgende Geschichte macht es deutlicher. Ich erinnere mich, dass mir jemand folgende Geschichte erzählte, wie Lieblosigkeit entsteht. Sie heißt: Ein Baum erzählt. Ein Gärtner und seine Frau pflanzten mich in ihren Vorgarten. Es dauerte nicht lange, bis meine zarten Triebe die Erdkruste durchbrachen. Und ich konnte Sonne, Wind und Regen auf meinen kleinen Zweigen spüren. Ich fand es einfach wunderbar, leben zu können, und ich wollte nichts anderes als wachsen, mich daran erfreuen, jeden Tag ein kleines Stück größer zu werden und die Fürsorge des Gärtner-Ehepaars zu spüren, die mich pflegten und stolz von mir als ihrem schönen Baum sprachen. Ich spürte auch ihre Liebe. Vor Freude beschloss ich, etwas mehr zur Seite zu wachsen, weil mich die Sonne so länger bescheinen konnte. Doch das gefiel dem Gärtner nicht. Unser Baum wächst schief, seit wann dürfen Bäume wachsen, wie sie wollen, noch dazu in unserem Garten? Was sollen denn die Nachbarn denken? Also holte er die große Gartenschere und schnitt alles ab, was nicht gerade war. Erziehung nannte er das und meinte, dass es gut mit dem Baum meinte, damit aus ihm was Ordentliches würde. Ich hatte keine Ahnung, was etwas Ordentliches zu werden bedeutet. Im Gegenteil, ich weinte, verstand nicht, warum die Menschen, die mich doch, wie sie sagten, liebten, mir solche Schmerzen zufügten. Also versuchte ich nicht zu schnell in die Höhe zu wachsen, sondern ging trotzig in die Breite. Aber auch das passte wohl nicht zu einem ordentlichen Baum. Wieder kam die Schere, wieder wurde alles, was nicht ordentlich war, abgeschnitten. So ging es mehrere Jahre, egal wie ich wachsen wollte, es war verkehrt. Die Botschaft hieß: Ich war verkehrt. Das Einzige, was ich verstand, war, immer wenn ich so wuchs, wie das Gärtner-Ehepaar es wollte und wie sie sagten, dass auch Gott nur ordentliche Bäume wollte, waren sie mit mir zufrieden und lobten mich. Mein Vertrauen aber in ihre Liebe, denn das war ja nur scheinbare Liebe, war zerstört. Denn, mal ehrlich, wer fügt dem, was er liebt, Schmerzen zu? Ich wurde immer trauriger, meine Rinde wurde grau und meine Lebensfreude verschwand. So wuchs ich nach Erwartung und Anweisung, wurde ein ordentlicher Baum, was immer das auch sein mochte. Auch konnte ich, ehrlich gesagt, diesen Gott nicht verstehen, der angeblich dagegen war, dass Bäume in Freude und Begeisterung so wachsen wollten, wie es ihnen selber gut tat. Und das in Verbundenheit mit Witterung und Umgebung. Niemand der vorbeieilenden Menschen bemerkte mich. Und das war am Anfang anders gewesen. Eines Tages aber geschah etwas völlig Unerwartetes. Caroline, ein kleines Mädchen, hüpfte fröhlich an der Hand ihres Vaters vorbei, blieb unerwartet stehen, zog ihren Vater zurück, bis beide vor mir standen und das Mädel fragte: »Papa, schau mal, der Baum da, der sieht ganz traurig aus.« Und dann nach einer Pause: »Er durfte bestimmt nicht so wachsen, wie er wollte.« Ihr Vater meinte, als er selbst noch ein Kind war, hätte er auch erkennen können, ob Bäume fröhlich oder traurig waren. Aber heute, als Erwachsener, könne er das leider nicht mehr. Caroline gab keine Ruhe. »Warum durfte der Baum denn nicht so wachsen, wie er wollte? Schau doch, die vielen Schnittstellen. Das muss doch schrecklich wehgetan haben. Hat ihn denn keiner lieb?« Darauf der Vater, wenn auch schon mit etwas nachdenklicherer Stimme: »Weißt du, niemand darf so wachsen, wie er will. Du auch nicht, Caroline.« Caroline darauf ganz erstaunt: »Aber wieso denn nicht? Er tut doch damit niemandem was. Und warum darf auch ich nicht so wachsen, wie es mir Freude macht und mich dabei gut fühle? Habt ihr mich denn nicht lieb?« Der Vater dachte lange nach, ehe er fragend sagte: »Vielleicht gibt es zu viele Menschen, die das nicht wollen, weil sie selber auch nicht wachsen durften, wie sie wollten, und so erzogen wurden, das zu tun, was angeblich ordentlich und richtig war. Aber sicher haben wir, deine Mutter und ich, dich lieb, das weißt du doch.« Caroline verstand nichts mehr, und als sie mit ihrem Vater weiterging, hüpfte sie nicht mehr. Sie sah so traurig aus wie ich. Hemmungslos weinte ich das erste Mal wieder seit etlichen Jahren, aber wir hörten schon zu, wenn Bäume weinen. Caroline konnte in der folgenden Nacht nicht schlafen. Der Baum ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. Auch mit der Antwort der Eltern, dass die Gärtner es mit dem Baum bestimmt nur gut gemeint hätten und ihn doch so erzogen hätten, hätten sie doch bestimmt sein Bestes gewollt. Als Caroline am frühen Morgen in der Küche stand und fragte, woher denn die Gärtner so genau wüssten, was das Beste für den Baum sei, ob sie ihn denn jemals gefragt hätten, und sie brach in Tränen aus, schien untröstlich. Vater und Mutter sahen sich fragend an, wussten auf diese Frage nichts zu sagen. Also nahm der Vater Caroline auf seinen Arm und tröstete sie, bis dass sie aufhörte zu weinen. Plötzlich sprang Caroline ihrem Vater vom Schoß, nahm in Windeseile ihren Schulranzen und rannte hinaus. Auf dem Weg zur Schule blieb sie vor dem Baum stehen. Sie schaute sich um, ob niemand sie sah, dann sagte sie leise zu mir: »Lieber Baum, ich mag dich, so wie du bist. Ich komme jetzt jeden Tag hier vorbei.« Und sie streichelte vorsichtig über meine raue Rinde und lachte fröhlich. Denn sie hatte soeben bei ihrem Vater gelernt, wenn ich getröstet werde und wenn sich jemand um mich kümmert, dann geht die Traurigkeit weg und das Herz wird wieder froh. Ab jetzt teilte sie mit mir ein Geheimnis. Und sie beschloss, mich, ihren Baum, zu trösten, sich um mich zu kümmern, wollte ihre Erfahrungen mit mir teilen und mich beschenken. Ich dachte zuerst, habe ich das jetzt nur geträumt? Aber sie kam immer wieder. So ging das einige Zeit, bis selbst dem mittlerweile alt gewordenen Gärtner-Ehepaar, die ihren Baum schon längst vergessen hatten und stumpfsinnig und lieblos und ohne Freude vor sich hin lebten, auffiel, dass Caroline immer mit ihrem Baum sprach. Als die klugen Erwachsenen, die wir manchmal sind, hielten sie das Kind für verrückt und fragten Caroline, was sie denn doch mache. Caroline schaute sich das Ehepaar an und stellte fest, dass diese beiden genauso traurig und grau aussahen wie der vergessene Baum, also ich. Sie fasste sich daher ein Herz, nahm ihren ganzen Mut zusammen und fragte diese alten Menschen, warum sie dem armen Baum so wehgetan und ihn immer wieder beschnitten hätten. Darauf diese: »Das hat man doch schon immer so gemacht.« Aber ihre Antwort klang eher wie eine Frage, als wären sie schon bereit, darüber nachzudenken. Caroline sagte: »Schaut, seit 3 Wochen rede ich mit dem Baum. Er hört mir nicht nur zu. Auch sein Aussehen wirkt viel fröhlicher. Warum lasst ihr ihn nicht endlich wachsen und leben, so wie es ihm Freude macht? Oder wollt ihr wirklich einen traurigen Baum in eurem Garten haben?« Von da an trafen sich das Ehepaar und Caroline öfters bei mir, dem Baum. Ja, sie gaben sogar zu, dass ich jetzt ganz anders aussah, viel fröhlicher. Und diesmal blieben auch öfters vorbeigehende Leute stehen und sie schienen sich auch an mir zu erfreuen. Dieses Ehepaar meinte sogar, dass sie vielleicht Gott auch falsch verstanden hätten. Und Caroline, die sehr gut beobachten konnte, freute sich, dass nicht nur der Baum seine graue Farbe verlor, sondern auch das Gärtner-Ehepaar wieder lachen konnte und auch viel lebendiger wirkte. Und ich, der Baum, begann also nochmal von vorne zu leben. Ich wuchs in die Höhe und zur Seite, schief und wieder gerade, so wie ich es immer schon wollte. Und ich wurde zum stattlichsten und prächtigsten Baum in dieser Straße. Das Schönste für mich war, wenn Kinder stehen blieben, mich anlächelten, weil Kinder mich lachen hören können. Wenn sie dann mit Freude weiterhüpfen, schaue ich ihnen dankbar nach. Wo es anfängt, wie sich Lieblosigkeit für unsere Kleinsten auswirkt, habe ich jetzt versucht, mit dir zu teilen. Was aber brauchen zum Beispiel auch unsere Teenager? Was verstehen wir von ihren Bedürfnissen? Ab ca. 12 Jahren entsteht deren eigene Identität, falls die sie umgebenden Bedingungen, Eltern, Schule, Verein etc. einigermaßen günstig sind. In diesem Alter durchlaufen sie kurz nochmal alle schon vorhergehenden Entwicklungsstufen, weil das bietet die Möglichkeit, Versäumtes nachzuholen. Hier liegt aber auch die Chance für uns Erwachsene, Fehler, die wir begangen haben, gut zu machen, Unsicherheiten auszugleichen, vom Eltern-Kind-Abhängigkeitsmodell in ein mehr partnerschaftliches zu wechseln, damit sie Gelerntes zu ihrer Sicherheit verfestigen können. Wie Teenager heute sich oft erleben und was sie erzählen, Doppelpunkt. Ich bin es nicht gewohnt, dass mich Erwachsene darum bitten, dass ich ihnen etwas erkläre. Oder ich wünschte mir, dass Erwachsene mir sagen, dass sie in mir etwas Besonderes sehen und dabei lächeln. Oder ich wünschte, ich hätte Erwachsene, die meinen Wunsch verstehen, wie wichtig es für mich ist, jemanden zu haben, zu dem ich kommen darf, mit ihm zu sprechen, ich mich in seiner Gegenwart oder ihrer Gegenwart wohlfühle und dabei spüre, dass ich ihnen wichtig bin. Oder ich möchte mich zeigen können, wie ich bin, ohne Angst verletzt, ausgelacht oder gar beschämt zu werden. Ich möchte mich trauen können, ihnen von meiner Traurigkeit, meinem Zorn, wenn meine Emotionen mit mir durchgehen, zu erzählen. Und auch wenn ich mich für etwas schäme, dabei aber ohne verurteilt oder belehrt oder mit abschätzigen Blicken betrachtet zu werden. Das würde mir Sicherheit geben und mein Vertrauen in mich und meine Zukunft stärken. Das waren Aussagen von Teenagern. Da können wir lange drüber nachdenken. Und genau hier liegen unsere Möglichkeiten, kleine Dinge auf großartige Weise zu tun. Albert Schweitzer sagte einmal, was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausträgt, geht nicht verloren. Bist du dabei, die Welt etwas liebevoller zu gestalten? Wir hören uns, so du magst, mit Teil 2 in Kürze wieder. Herzliche Grüße von Harald.